Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit folgenden Themen. Sportwetten und Sucht. Sportwetten sind ein Milliardengeschäft, gerade im Fußball. Suchtexperten von Diakonie und Caritas warnen vor den Gefahren. Orte ohne Kirche. Vielen Kirchen droht, dass sie in Zukunft geschlossen oder abgerissen werden. Denkmalschützer und Theologinnen wollen Kirchen als Gemeingüter erhalten. Und jesidisch-muslimisches Begegnungsprojekt, eine Gruppe junger Jesiden und Muslime will gegenseitige Vorurteile abbauen und Brücken bauen. Sportwettenanbieter machen Umsätze in Milliardenhöhe, besonders während großer sportlicher Events, wie jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft. Die Versuchung, das schnelle Geld zu machen, ist groß. Bei den TV-Übertragungen sieht man immer wieder die Bannenwerbung von Sportwettenanbietern. Von Suchtexperten wird das kritisiert, denn Sportwetten können süchtig machen und das Risiko, dabei hohe Geldsummen zu verlieren, ist groß. 1,3 Millionen Menschen gelten in Deutschland als spielsüchtig. Viele von ihnen sind abhängig von Sportwetten. Deshalb warnen jetzt Diakonie und Caritas gerade bei der Fußball-Europameisterschaft vor den Gefahren der Sportwetten. Michael Hollenbach berichtet.
Gewinnen kann jeder. Aber du willst mehr.
Ein Werbespot von einem Sportwettenanbieter, der nicht nur Fußballfans anspricht, sondern auch Spielsüchtige wie Thomas, der lieber anonym bleiben will, aus Sorge um seinen Arbeitsplatz. Er hat jahrzehntelang gezockt.
Ich habe bestimmt 2-3 Häuser verspielt insgesamt an Geld. Also. Und dann hatte ich manchmal so wenig Geld, dass ich nur immer 10 Euro aus dem Automaten bekomme, weil die Konten waren dicht. Ne?
Anders als beim Lottospielen oder bei Glücksspielautomaten würden die Anbieter von Sportwetten das positive Image des Sports ausnutzen, meint Martina Kuhnt von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen.
Bei Sportwetten gibt es eine Kombination von der Sportfreude, von dem Interesse am Sport, von dem auch vermeintlich und auch tatsächlich gesundem, mit einer Wettleidenschaft, wo man meint, mit einem gewissen Kompetenzanteil doch eigentlich ganz gut zu wissen, wo es lang geht.
Gerade Sportwetten suggerieren, es gehe nicht nur um Zufall und Glück, sondern um Expertenwissen von Sportinteressierten, erläutert Jana Niemeyer, Suchtberaterin bei der Caritas in Osnabrück.
Weil sich da doch einige Teilnehmenden ziemlich verschätzen, was ihr eigenes Kontrollvermögen angeht. Die halten sich für Sportexperten, sind sie vielleicht auch, aber jeder, der schon ein bisschen Fußball geschaut hat, weiß, am Ende weiß man doch nicht, wie das Spiel ausgeht.
Oft schleichend rutschen Spieler von Sportwetten, es sind fast nur Männer, in die Sucht, weiß Thomas aus eigener Erfahrung.
Es ist wie als ob da im Hirn irgendwas ausklingt da in dem Moment. Ne? Und das ist im Prinzip so eine Sucht wie Alkoholsucht auch. Ne? Da klingt irgendwas aus und dann überlegt man nicht, dann spielt man halt. Ne?
Und wenn die Abhängigkeit da ist, dann geht es nicht mehr wirklich darum, gewinne ich oder verliere ich, sondern dann befindet man sich in einem Tunnel, in einer Art Rausch.
Sagt Jana Niemeyer. Und Martina Kuhn von der Landesstelle für Suchtfragen ergänzt.
Das ist genauso wie bei stoffgebundenen Süchten, dass Dopaminausstoß im Gehirn stattfindet, ein Glücksgefühl entsteht. Und dieses wird aktiviert, und zwar unabhängig davon, ob ich gewinne oder ob ich verliere. Es ist einfach nur diese Anspannung, die dazu führt. Und wenn ich ein Glücksgefühl habe, dann will ich das immer und immer wieder erleben. Und dann ist es völlig egal, mit welcher Mannschaft ich das schaffe, sondern es muss einfach diese Anspannung sein, auch ein gewisser Adrenalinkick, der dann dazu führt, dass es mir gut geht.
Die Beobachtung in den Suchtberatungsstellen, die Abhängigkeit von Sportwetten sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Und das habe vor allem einen Grund.
Viele, viele Sportwetten heutzutage werden im Internet gesetzt. Das ist ein Klick, zack, zack, und schon habe ich die Wette gesetzt. Das macht es auch so hochgefährlich, weil die Ereignisfrequenz zwischen Wette und dem Ergebnis ist so kurz, dass der Thrill so groß wird, dass man direkt weitermacht. Egal, ob ich gewonnen oder verloren habe, ich mache weiter. weil der Kick ist einfach da.
Das sportliche Ergebnis spiele oft keine Rolle mehr, weiß auch Thomas.
Was mir richtig das Genick gebrochen hat, das war das Online-Spielen. Das war ja ohne Kontrolle. Wirklich, habe ich nachts gespielt, da irgendwie Volleyball in Brasilien. Völlig idiotisch, also was soll das? Keine Ahnung. Ich musste da Geld reinholen, weil ich so viel verloren hatte. Ne? Also es ist schon ein Teufelskreis, muss ich sagen.
Der Moment gehört dir. Weil du es feierst. Weil du es kannst. Weil du hoffst.
Im Umfeld der TV-Fußballübertragungen sind zahlreiche Werbespots für Sportwetten zu sehen.
Hol dir den Kick.
Das ist ein totaler Trigger. Das ist eine Katastrophe aus unserer Sicht.
Sagt Silke Quast, zuständig für Glücksspielprävention bei der Diakonie Hannover. Spielsüchtige wie Thomas, die denken, sie haben ihre Sucht im Griff, werden von der Werbung im Umfeld der EM-Spiele getriggert.
Die tun ja so, als ob sie alle gewinnen, ne? Aber es ist ja dann genau andersrum, die verlieren ja alle.
Und Jana Niemeyer, Suchtberaterin bei der Caritas, ist empört, dass ein Anbieter von Sportwetten die Fußball-Europameisterschaft sponsert und dort Werbeflächen bekommt.
Etwas, was aktiv abhängig macht, was dafür da ist, Leute in den finanziellen Ruin zu treiben, das ist einer der Hauptsponsoren für die EM. Also diese EM ist ein super Einstieg in eine Sportwettenabhängigkeit.
Suchtberaterinnen wie Silke Quast kritisieren, dass das Suchtpotenzial von Sportwetten meist verharmlost werde.
Wir bewegen uns da in ähnlichen Schwierigkeiten wie im Bereich Alkohol. Man geht auf eine Party und wenn man nicht trinkt, ist man wirklich auffällig. Ja? Und leider haben wir das jetzt im Bereich Fußball, Sportwetten auch erreicht, diesen Zustand. Und es wird nicht problematisiert, sondern es gehört so dazu. Da muss einfach wieder eine Trennung erfolgen.
Früher seien vor allem Spielsüchtige zu ihr gekommen, die nicht vom Glücksspielautomaten loskamen. Heute seien es in der Mehrzahl Abhängige von Sportwetten.
Die Personen mit einer Sportwettenabhängigkeit kommen aus der Mitte der Gesellschaft, haben Familie, haben ein gutes Einkommen, sind oft sehr sportaffin, ne? Da eben auch die Gefahr, sich selber als Experte zu sehen und bringen erstmal so, ich sage jetzt mal auf den ersten Blick, keine offensichtlichen Risikofaktoren mit.
Letzte Anlaufstelle für Sportwettenabhängige sind die Beratungsstellen, zum Beispiel bei Diakonie oder Caritas.
Also sie kommen meistens erst, wenn Partnerschaften drohen zu zerbrechen, wenn die Räumungsklage ins Haus steht, wenn es aufgeflogen ist beim Arbeitgeber. Da das so lange im Verborgenen bleiben kann, sind die Schäden natürlich auch massiv.
So wie bei Thomas, der sich vor einigen Jahren an eine Suchtberatung der Diakonie gewandt hat.
Wo ich echt sechsstellig in Minus war, da habe ich gedacht, jetzt musst du irgendwas machen. Also ich hatte wirklich das Problem, dass ich noch nicht mal 20 Euro vom Konto abheben konnte. Ne? Da war der Leidensdruck sehr hoch.
Viele sind hochverschuldet und sehen oft keinen Ausweg mehr. Laut einer Studie der University of Connecticut hat in den USA ein Drittel aller Glücksspielsüchtigen Suizidgedanken. 17% haben mindestens einen Suizidversuch hinter sich. Deshalb der Appell von Jana Niemeyer.
Also auch dann bitte nicht komplett die Hoffnung verlieren, sondern lieber Hilfe aufsuchen und wir suchen dann Wege aus der Krise heraus.
Anders als bei Alkohol oder illegalen Drogen ist die Abhängigkeit von Sportwetten oft nicht sichtbar. Selbst innerhalb der eigenen Familie nicht. Der Gang in eine Beratungsstelle sei dann wie eine Befreiung, meint Silke Quast. Mit Therapien und Entschuldungsprogrammen könne man den meisten helfen. Doch besser sei es, wenn diese Menschen erst gar nicht in die Abhängigkeit gerieten.
Es braucht keine Werbung für süchtiges Verhalten. Das muss definitiv gestrichen werden. Also es braucht die Trennung von Sport als Genuss, als Freizeitaktivität und diesem Wettangebot.
Diakonie und Caritas warnen vor Sportwettensucht. Ein Beitrag von Michael Hollenbach. In den letzten Jahren sind vermehrt katholische und evangelische Kirchengebäude geschlossen, abgerissen oder auch umgenutzt worden. Unter anderem liegt es an den immer weniger werdenden Gottesdienstbesuchern. Viele Menschen sind darüber traurig und auch verärgert, wenn plötzlich in ihrem Ort die Kirche geschlossen wird. Ein Ort ohne Kirche, das löst Emotionen aus. Außerdem verändert sich dadurch auch die Kulturlandschaft, sagen zahlreiche Denkmalschützer, Theologinnen und Kunsthistoriker. Sie haben kürzlich das Manifest »Kirchen sind Gemeingüter« veröffentlicht. Sie sehen das kulturelle Erbe in Gefahr. Mein Kollege Burkhard Schäfers hat zu diesem Thema recherchiert. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, warum in den nächsten Jahren etliche Kirchen und Kapellen aufgegeben werden müssen und manche abgerissen.
Es fehlt an dreierlei, an Gläubigen, an Personal und an Geld. Die Gebäude verursachen mit die höchsten Ausgaben in den Gemeinden, weil es natürlich kostet, zu heizen, altes Mauerwerk zu sanieren und Kunstwerke zu erhalten. Wissenschaftler haben in der sogenannten Freiburger Studie vorausberechnet, die Mitgliederzahl und die Finanzkraft der Kirchen in Deutschland werden sich bis 2060 halbieren. Zurzeit gibt es noch mehr als 40.000 evangelische und katholische Kirchen. Wir kennen das, für viele ist die nächste Kirche gut zu Fuß erreichbar, noch muss man sagen, denn in einer Prognose schreiben zwei kirchliche Baurechtsexperten, etwa jedes dritte kirchliche Gebäude wird künftig wohl geschlossen werden. Das ist dann mehr als eine emotionale Frage für die jeweiligen Gemeindemitglieder. Dieser absehbare Wandel bundesweit betrachtet ist enorm.
Warum treibt das Thema Architektinnen, frühere Kultusminister und Oberbürgermeisterinnen um? Sie und andere plädieren in einem Manifest dafür, Kirchenbauten als Gemeingüter zu sichern.
Genau, die Unterzeichner nennen Kirchenbauten radikal öffentliche Orte. Räume der Kunst, des Handwerks und der Musik. In ihrem Manifest, das sie vor einigen Wochen veröffentlicht haben, betonen sie, wie wichtig Kirchen besonders im ländlichen Raum seien, auch die vielleicht auf den ersten Blick unscheinbaren. Zitat, als bauliche Wahrzeichen, zentrale Orientierungspunkte und als Zeuginnen einer geistigen Tradition. Die evangelische Kirche in Deutschland und die katholische Deutsche Bischofskonferenz haben auf dieses Manifest reagiert. Sie schreiben, das sei eine gute Initiative, aber sie setzen ein Fragezeichen an diese Formulierung radikal öffentliche Orte. Sie betonen vor allem die spirituelle Bedeutung von Kirchen, vielleicht weil sie fürchten, dass die verloren gehen könnte. Und sie stellen wortreich heraus, dass sie das Sagen haben wollen dabei, was aus diesen Gebäuden letztlich wird. Über Kirchen als besondere Orte habe ich mit Johann Hinrich Clausen gesprochen. Er ist Theologe, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und er sagt:
Kirchengebäude sind immer auch Kunstwerke. Jeder Kirchraum ist gestaltet und er hat eine tiefere Sinnbedeutung und die verbindet sich mit bestimmten Farben, Formen und Gestaltungen. Und deshalb gibt es da eben auch für diejenigen, die einfach Kirchgebäude als Kunstwerk interessiert sind, so unendlich viel zu entdecken.
Also an Orten ohne Kirche wird auch die Kultur ärmer, so die These von Johann Hinrich Clausen.
Gibt es Ideen, was aus Kirchen werden könnte, wenn sie nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden?
Manche wurden und werden verkauft. Da kommt dann etwa ein Kindergarten rein, ein Café oder ein Altenheim. Eine andere Idee, aufgebracht von den Unterzeichnern des eben erwähnten Manifests, sind Stiftungen, die solche Kirchen als öffentliche Orte erhalten könnten. Oder eine dritte Variante sind Nutzungspartnerschaften, das heißt, die Kirchengemeinde teilt sich das Gebäude und natürlich auch die Kosten, etwa mit Vereinen oder örtlichen Beratungsstellen. Da gibt es ganz interessante Beispiele, etwa in Berlin oder in Hamburg. So können vielleicht manche Kirchen dann doch offen bleiben, selbst wenn den Gemeinden das Geld ausgegangen ist. Der Kulturbeauftragte der EKD, Johann Hinrich Clausen, sagt, Kirchen hätten eine wichtige Funktion für die Gesellschaft.
Was ich das Schöne finde an Kirchen, ist, dass sie einerseits künstlerisch gestaltet sind, andererseits zweckfrei. Und das verbindet sich miteinander. Man muss da nichts machen. Man muss auch nicht mal beten. Man muss auch nichts kaufen oder verhandeln oder diskutieren. Es sind auch Orte einer schönen Zweckfreiheit, die wir in unserer Gesellschaft, die ja immer stärker auf Effizienz und Kosten-Nutzen-Rechnung getrimmt ist, eben auch brauchen, dringend brauchen.
Klar ist aber, viele Kirchenbauten werden sich nur mit öffentlichem Geld erhalten lassen.
Jetzt haben wir über Kirchen gesprochen, die aufgegeben werden. Sie waren für Ihre Recherchen auch in einem großen Münchner Stadtteil unterwegs, der gerade neu gebaut wird. Wurden da Kirchen überhaupt noch eingeplant?
Im Westen von München entsteht eines der größten Neubaugebiete Europas, der Stadtteil Freiham. Hier sollen, wenn er fertig ist, mal 25.000 Menschen wohnen. Das sind so viele wie in einer Kleinstadt. Im Moment ist da eine gigantische Baustelle, Dutzende Kräne, Häuserblock für Häuserblock wächst. Und was auch wächst oder beziehungsweise was zum Teil schon da ist, das sind Kitas oder Nachbarschaftstreffs, die gibt's. Es wohnen da auch schon ein paar tausend Menschen. Eigentlich waren auch zwei Standorte für Kirchen geplant, auf die hat sich aber erstmal niemand beworben. Ein Grundstück hat dann nach einigem Zögern doch die katholische Kirche gekauft. Allerdings gibt es bisher kein genaues Konzept, was darauf gebaut werden soll.
Das war Burkhard Schäfers zu Orten ohne Kirche und wie sich dadurch Kultur und Landschaft wandeln. Mehr zu diesem Thema hören Sie heute Abend um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk in der Sendung aus Religion und Gesellschaft und dann auch in der Deutschlandfunk-App. Die Verbrechen der IS-Miliz an den Jesiden im Jahr 2014 stufte der Bundestag als Völkermord ein. Die Jesiden sind eine monotheistische Glaubensgemeinschaft. Die meisten von ihnen leben im Irak, in Syrien und in der Türkei. Die Jesiden hatten aber immer wieder auch vor den Gräueltaten der Terroristen des selbsternannten Islamischen Staates unter der islamischen Mehrheit zu leiden. Denn viele Muslime halten sie für Götzen- oder Teufelsanbeter. Solche falschen Vorstellungen von ihrer Religion erleben auch Jesiden inzwischen in Deutschland. Mehr als 200.000 von ihnen leben hier. Um gegenseitige Vorurteile abzubauen, aber auch Gemeinsamkeiten zu finden, darum geht es in einem Projekt mit dem Namen Jesidisch-Muslimische Begegnungen. Christian Röther hat einige der Teilnehmenden getroffen.
Es war gut, dass wir das gemacht haben. Es war wichtig.
Bilanziert Sabrina Rahimi. Die Muslimin lebt in Hannover und gibt Workshops für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, um diese zu bestärken, zu empowern. Zu diesen Workshops kommen Musliminnen und Muslime, aber auch Jesidinnen und Jesiden, die sich selbst oft auch als Esiden bezeichnen.
Und daraus ergab sich dann die Idee in meinem Kopf, der mich sehr, sehr bewegt hat. Wir brauchen solche Räume, wo Muslimen und Jesiden ihre Vorurteile überwinden können, weil viele Jesiden mir in diesen Empowerment-Workshops mitteilten, dass sie eben größtenteils durch die muslimische Community aus ihren Herkunftsländern, aus denen sie geflüchtet sind, traumatisiert sind.
Die Idee für die jesidisch-muslimischen Begegnungen war geboren. Einer der jesidischen Teilnehmer ist Sakis Agoyan.
Wie die Sabrina eben schon sagte, erfahren die Jesiden großen Rassismus, aber nicht nur aus der deutschen Gemeinschaft, durch die hiesige deutsche Gesellschaft, sondern sie erleben eine doppelte Benachteiligung auch von der muslimischen Community. Und da wollten wir mit dem Projekt gegen angehen.
Angesiedelt ist dieses Projekt bei der türkischen Gemeinde in Deutschland im Rahmen eines größeren Projektes mit dem Namen Muslimisch gelesene Vielfalt im Gespräch. Entstanden ist so auch eine Broschüre. Sie umfasst knapp 50 Seiten, wird kostenlos verteilt und ist auch online abrufbar. Es geht darin um Grundlagen der beiden Religionen, um Vorurteile und um Rassismus gegen Jesiden und Muslime und darum, wie sich dieser überwinden lässt. In den Augen der Beteiligten ist das eine Pionierleistung.
Es gab zuvor keine andere Gruppe, die das festhalten konnte, was Jesiden und Muslime hier erleben und wie sie sich dagegen wehren können und dass sie auch interne Konflikte haben dürfen und dass man dringend darüber sprechen muss.
Sevinç Kozuoğlu leitet das Projekt Muslimisch gelesene Vielfalt im Gespräch und sie hat mitgemacht bei den jesidisch-muslimischen Begegnungen. Gestartet wurden diese vor 3 Jahren und im Kern bestand die Gruppe aus 9 Personen. Keine Verbandsvertreterinnen, sondern Einzelpersonen, die sich gemeinsam als aktivistische Gruppe verstehen, die in der Gesellschaft etwas verändern möchte. Es kamen aber immer wieder auch Gäste dazu und Expertinnen und Experten für bestimmte Themen, theologische Themen genauso wie rassismuskritische Aspekte.
Und alleine diese Inputs waren so stärkend, dass wir immer wieder auch nochmal gesehen haben, dass wegen den Stereotypen die Trennung sich vollzieht und durch diese Aufklärung, durch dieses Wissen erlangen, auch Gemeinsamkeiten sofort sichtbar werden.
Jesidinnen und Jesiden haben im Nahen Osten jahrhundertelang in islamischen Herrschaftsgebieten gelebt. Als religiöse Minderheit waren sie immer wieder Verfolgungen ausgesetzt, bis hin zu Völkermorden. Denn anders als Judentum und Christentum gilt das Jesidentum im traditionellen Islam oft nicht als legitime Vorgängerreligion, sondern Jesidinnen und Jesiden wurde immer wieder vorgeworfen, sie seien vom Islam abgefallen und sie würden das Böse anbeten, den Teufel. Zerrbilder, die auch bei den jesidisch-muslimischen Begegnungen zur Sprache kamen, sagt Sabrina Rahimi.
Viele Muslime in dieser Gruppe waren sehr, sehr beeindruckt und haben gesagt, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass das so schwer für euch ist. Ich wusste gar nicht, dass dieser einfache Spruch, weiß ich nicht, die glauben doch auch irgendwie auch nur an das Böse, das ist ja auch nur Spaß, dass das so, so stark verletzend und solche traumatische Wirkung hat.
Die gemeinsam verfasste Broschüre schildert solche Alltagssituationen. Etwa die Frage, stimmt es, dass ihr Jesidinnen an einen Vogel glaubt? Die Antwort, im jesidischen Glauben spielt ein Engel eine wichtige Rolle. Er heißt Melek Taus und wird durch einen Pfau symbolisiert. Mit dem Bösen oder mit Teufelsanbetung hat das nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Doch dieser Vorwurf wurde und wird genutzt, um Diskriminierung zu rechtfertigen.
Solche Stereotype führen nicht nur in der Heimat der allermeisten Jesiden im Irak zur Gewalt, sondern auch hier in Deutschland an Schulhöfen zum Beispiel, wenn sie als Jesiden identifiziert werden und dann mit den Vorurteilen angegangen werden, dann kann das auch zur Gewalt führen, leider. Nicht nur verbaler Gewalt, auch körperlicher Gewalt. Das bekomme ich vermehrt von jungen Jesiden mit, die als Schüler unterwegs sind und dann als solche erkannt werden, wenn sie dieses jesidische Frühlingsband tragen, das rot-weiß ist, dass das dann Negativfolgen haben kann.
Sakis Agoyan studiert in Hannover Politikwissenschaft. Zuvor hat er in Georgien jesidische Theologie studiert. Um Vorurteile abzubauen, wünscht er sich vor allem mehr Engagement von Schulen.
Die Erwachsenen haben meistens schon ihre Vorbildung. Da lassen sie sich oft, egal woher man kommt, als Erwachsener ungern da noch was sagen. Deswegen ist es wichtig, vor allem bei Jugendlichen und Kindern, Aufklärungsarbeit zu betreiben.
Die jesidisch-muslimische Gruppe fordert deshalb mehr Begegnungsräume schaffen. An Schulen, aber auch für Erwachsene.
Dieser Raum hat einfach nochmal in dieser Art und Weise, wie wir miteinander kommuniziert haben, dafür gesorgt, dass wir auch unsere Vorbehalte zugeben können, darüber sprechen können und sie dadurch wohlwollend abbauen können.
Dabei ginge es jedoch nicht um Harmonie um jeden Preis, sagt die muslimische Initiatorin der Gruppe Sabrina Rahimi, sondern um Aufrichtigkeit.
Wir haben auch Konflikte gehabt, wir haben auch aber auch geweint, wir haben aber auch eine Form von Solidarität und Liebe und Gemeinsamkeit gespürt. Also Gefühle hatten dabei auch natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesen Räumen der Begegnung und des Austauschs und des Perspektivwechsels.
Nicht zuletzt geht es bei dem Projekt auch darum, dass Jesidinnen und Muslime sich über Gemeinsamkeiten austauschen, über Verbindendes. Ein Ansatzpunkt, das Jesidentum ist in Deutschland noch immer kaum bekannt. Deshalb erleben Jesidinnen und Jesiden es oft, dass sie für muslimisch gehalten werden, weil sie vermeintlich muslimisch aussehen oder vermeintlich muslimische Namen haben.
Letztendlich gehören beide Gruppen einer Minderheit in Deutschland an und wir sind dem strukturellen Rassismus beide gleich viel ausgesetzt. Wir werden gleich gemacht, wir werden homogenisiert, wir werden essentialisiert und das sind so Erfahrungen, die wir beide erleben durch die Mehrheits- und durch die Dominanzgesellschaft.
Die jesidisch-muslimische Gruppe setzt diesen negativen Erfahrungen positive Begegnungen entgegen.
Christian Röther über das Projekt Jesidisch-Muslimische Begegnungen. Unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft geht für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Luise Meyer unterm Mikrofon, verabschiedet sich Levente Aktoprak. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Agenda mit Sören Brinkmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.